Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen um 6 Uhr mit diesen Themen. Der Franken wird stärker und stärker, die Nationalbank schweigt, was die SNB in dieser Situation überhaupt noch tun kann. Der Prozess gegen Mubarak beginnt, das öffentliche Interesse daran ist groß, wie die ägyptische Protestbewegung dazu steht. Und das Filmfestival von Locarno startet mit großer Unterstützung des Bundes, warum Locarno dem Bund 1,5 Millionen Franken wert ist. Guten Morgen. Am Mikrofon Christina Scheidegger und Andrea Jost mit den Nachrichten.
Der Schweizer Franken wird immer schneller, immer teurer. Ein Euro kostet inzwischen weniger als 1,09 Franken. Gestern erst wurde die Grenze von 1,10 Franken unterschritten. Zum Vergleich, noch vor einer Woche kostete ein Euro 1,15 Franken. Ähnlich dramatisch die Situation beim US-Dollar. Dieser kostet noch gut 76 Rappen. Die Forderungen an Nationalbank und Bundesrat, etwas gegen den starken Franken zu unternehmen, werden immer lauter. Damit gleich zu den aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.867 Punkten, minus 2,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.636 Punkten, minus 2,1%. Der Dollar wird zu 76,67 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 0,893 bzw. zu einem Dollar 42,04. In den USA hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat den Schuldenkompromiss gut geheißen. Er beinhaltet die Anhebung der Schuldenobergrenze auf 16,4 Billionen Dollar sowie Sparmaßnahmen in der Höhe von 2,5 Billionen Dollar in den nächsten 10 Jahren. Der Internationale Währungsfonds begrüßte die Einigung im US-Schuldenstreit. Die Ratingagenturen Fitch und Moody's belassen die Kreditwürdigkeit der USA auf der höchsten Stufe. Allerdings schließt Moody's zu einem späteren Zeitpunkt eine Herabstufung nicht aus. Brasilien hat Maßnahmen beschlossen, um seine Industrie vor den Auswirkungen des schwachen Dollars zu schützen. Das Hilfspaket in der Höhe von umgerechnet 20 Milliarden Franken sieht unter anderem Steuererleichterungen und Finanzierungshilfen vor. Die Aufwertung der Landeswährung behindert, nach den Worten von Präsidentin Rousseff, die brasilianischen Exporte und fördert Importe billiger ausländischer Produkte. In Syrien hat die Armee den Panzerbeschuss der Stadt Hama fortgesetzt. Das berichten Bewohner der Stadt im Landeszentrum. Auch in anderen Städten sollen schwer bewaffnete Soldaten Regierungsgegner angegriffen haben. Eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats gegen Syrien gibt es vorerst nicht. Es liege zwar ein Resolutionstext vor, der aber noch strittige Punkte enthalte, sagt ein UNO-Diplomat. Im Sudan sind 4 Blauhelmsoldaten durch eine Mine getötet worden. Die Männer fuhren mit ihrem Fahrzeug in der Region Abyei, die vom Norden und Süden beansprucht wird, auf die Mine. Das teilen die Vereinten Nationen mit. In Madrid haben über 1000 Personen gegen die Räumung ihres Protestcamps im Zentrum der spanischen Hauptstadt demonstriert. Gemäß Medienberichten hat die Polizei mit einem Großaufgebot die Demonstranten daran gehindert, ihr Zeltlager auf dem Platz Puerto del Sol wieder aufzubauen, das Zentrum der Bewegung gegen Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Das Wetter, heute wird es zunehmend gewitterhaft, es ist schwülwarm bei einer Temperatur von 26 bis 29 Grad.
Starten Sie gut in den Tag. Der Schweizer Franken ist stark und wird immer stärker. Aktuell kostet der Euro nur noch 1,08 Franken. Eine dramatische Entwicklung ist das, speziell für die vielen Schweizer Exportfirmen. Die Schmerzgrenze ist längst erreicht. Entsprechend laut sind denn auch die Forderungen aus Wirtschaft und Politik, etwas gegen den Höhenflug des Frankens zu tun. Die eigentliche Währungshüterin, die Nationalbank aber, hüllt sich bisher in Schweigen. Vor 2 Jahren, zu Beginn der Frankenstärke, hatte die SNB in großem Stile Euro gekauft, respektive Franken verkauft, um die Währung zu schwächen. Jetzt ist die Situation noch viel schlimmer. Die SNB tut nichts. Bei mir im Studio ist jetzt Barbara Wittmer von der DRS Wirtschaftsredaktion. Frau Wittmer, weshalb diese Zurückhaltung?
Also die Nationalbank hat schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen Interventionen. Sie sitzt nun auf großen Eurobeständen. Die bescheren ihr Quartal für Quartal Milliarden Verluste. Außerdem haben sie den Höhenflug des Frankens, wie wir jetzt sehen, nur sehr beschränkt stoppen können oder vielleicht etwas verlangsamen. Und wichtig ist auch, die Hauptaufgabe der Nationalbank ist es eigentlich nicht, Wechselkurspolitik zu betreiben, sondern dafür zu schauen, dass die Preise stabil bleiben. Die Preise sind im Prinzip zurzeit stabil und was immer sie tut, um den Franken zu schwächen, gefährdet genau diese Preisstabilität unter Umständen.
Trotzdem, Tatsache ist, die Schweizer Exportwirtschaft, die leidet. Was kann die Nationalbank denn überhaupt tun, um der Frankenstärke die Spitze zu brechen?
Ein vielgehörter Vorschlag ist zurzeit, sie sollte ein Wechselkursziel formulieren, wie sie das bereits Ende der 70er Jahre einmal gemacht hat, als die D-Mark damals schwächelte. Das heißt, sie müsste die Botschaft aussenden, wir tun alles, um zu verhindern, dass der Franken zum Beispiel unter 1,10 sinkt oder unter 1,15 und das heißt, sie müsste dann schlimmstenfalls Franken drucken, diese auf den Markt werfen und so den Devisenmärkten klar machen, wir tun alles, um dieses Wechselkursziel zu verteidigen.
Und warum tut die Nationalbank das nicht?
Eine solche Maßnahme wäre mit sehr viel Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Also um nur mal die wichtigsten zu erwähnen. Zum einen ist die Nationalbank dann glaubwürdig genug. Glauben ihr die Devisenmärkte, dass sie das wirklich so durchziehen will, auch wenn das dann eben zum Beispiel höhere Preise bedingt. Also die Devisenhändler werden dann versuchen zu testen, ob die Nationalbank das wirklich durchzieht, weil das wird dann auch einen großen Aufschrei und große Aufregung geben. Zum anderen, wenn die Nationalbank Franken druckt, um den Franken zu schwächen und der Exportindustrie so zu helfen, riskiert sie dann eben, dass es auf der anderen Seite Verliererinnen und Verlierer gibt. Alle Leute, die zum Beispiel einen Sparbatzen haben, die haben dann keine Freude, wenn plötzlich Inflation da ist. Also so gesehen, die Nationalbank, was immer sie tut, sie ist in der Zwickmühle und wenn sie sich dann tatsächlich für eine Maßnahme entscheidet, muss sie das eben bis zum bitteren Ende durchziehen. Sie muss dann, sonst ist ihre Glaubwürdigkeit gefährdet und bis es soweit ist, bis die Nationalbank sagt, wir machen das, wird sie nichts anderes tun, als was sie seit Monaten tut, nämlich den Finanzmärkten signalisieren, im Fall der Fälle könnten wir etwas tun. Wir hätten noch Mittel und Möglichkeiten, aber sie wird sich nicht in die Karten blicken lassen.
Das also die Gründe für die momentane Zurückhaltung der Schweizerischen Nationalbank. Herzlichen Dank für diese Informationen, Barbara Wittmer von der DRS Wirtschaftsredaktion. Nach Ägypten jetzt. Darauf haben die Ägypter lange gewartet. Heute beginnt in Kairo der Prozess gegen Hosni Mubarak, den gestürzten Autokraten, und gegen dessen Söhne und den ehemaligen Innenminister. Es ist ein Prozess von großer symbolischer Bedeutung, aber mit ungewissem Ausgang. Nahost-Korrespondentin Irin Meyer.
Ein arabischer Herrscher im eigenen Land vor Gericht. Es könnte ein wichtiger Moment für Ägypten werden. Die Bevölkerung wartet gespannt darauf, Hosni Mubarak vor Gericht zu sehen. Der Prozess ist ein zentrales und greifbares Resultat des Aufstandes. Doch es bleibt eine große Unsicherheit. Obwohl der Gesundheitsminister meldet, Mubarak sei transportfähig, weiß man bis zum letzten Moment nicht, ob der 83-Jährige wirklich von seinem Spitalbett in Sharm el-Sheikh nach Kairo gebracht werden wird. Letzte Woche hieß es, Mubarak gehe es sehr schlecht, er verweigere das Essen und sei depressiv. In der Polizeiakademie in Kairo ist alles vorbereitet für den Prozess, auch ein großer Stahlkäfig, in dem die Angeklagten sitzen sollen. Eine Demütigung schwer vorstellbar für einen ehemaligen General und autokratischen Herrscher wie Hosni Mubarak. Ein ganzer Schwarm von Anwälten wird Mubarak, seine Söhne und den ehemaligen Innenminister El-Adli verteidigen. Die Anklage macht Hosni Mubarak unter anderem verantwortlich für die Tötung von Demonstranten und beschuldigt ihn der Korruption. Im Gerichtssaal werden auch Angehörige der Opfer sein und Journalisten. Das Staatsfernsehen wird den Prozess übertragen. In der Stadt sind Großleinwände aufgestellt. Ein Anwalt deutete allerdings an, die Verteidigung werde die Vertagung des Prozesses verlangen. 1100 Polizisten sollen für die Sicherheit im und um das Gerichtsgebäude sorgen. Die Stimmung in Ägypten ist aufgeheizt. Die Protestbewegung wirft dem regierenden Militärrat vor, die Revolution zu verraten. Diese Revolution, dieser 18-tägige Aufstand im Januar und Februar, hat mindestens 850 Menschen das Leben gekostet. Mehrere Tausend wurden verletzt durch das brutale Vorgehen der Polizei.
Irin Meyer in «Heute Morgen» um 6:10. Daniel Craig, Isabelle Huppert, Harrison Ford. Die Hollywood-Stars reisen wieder nach Locarno zum internationalen Filmfestival, das heute beginnt. Auch das Interesse der Schweizer Behörden an Locarno ist groß. Kein anderes Filmfestival erhält so viel Geld vom Bund. Fast 1,5 Millionen Franken sind es dieses Jahr. Warum ist der Bund dermassen stark an Locarno interessiert? Die Frage geht an Ivo Kummer. Er leitete früher die Solothurner Filmtage und ist nun seit kurzem Filmchef des Bundes.
Ja, ich denke, das Filmfestival in Locarno ist eigentlich das einzige, das älteste und größte Filmfestival in der Schweiz, das eben auch den Spielfilm und auch eine internationale Auswahl zeigt. Und von daher ist es natürlich auch ein wichtiges Fenster gleichzeitig für den Schweizer Film. Ich denke, der Stellenwert von Locarno ist unbestritten. Deshalb auch das, ja, ehrlicherweise sehr große Engagement des Bundes.
Schaufenster, sagen Sie, was konkret bringt denn das, bringt Locarno dem Schweizer Film?
Ich denke, in den verschiedenen Sektionen, aber auch auf dem Markt, sei es auch bei Co-Produktionstreffen, ist die hiesige Filmbranche in Locarno, trifft sich dort mit ausländischen Kollegen, Produzenten, Verleihern. Es gibt auch Spezialvorführungen für World Sales. Ich denke, es ist ein kleiner, aber ein wichtiger Marktplatz für den Film aus der Schweiz. Und nebst dem natürlich gibt es auch neue Filme auf der Leinwand zu sehen während des Festivals.
Trotzdem, als Werkschau, eigentliche Werkschau des Schweizer Films gilt Solothurn nach wie vor, die Solothurner Filmtage. Warum nicht dort ein größeres Engagement?
Ich denke, das speziell jetzt von den Solothurner Filmtagen ist tatsächlich die Schweizer Filmwerkschau, wo es wirklich um den Schweizer Film geht, und zwar von allen Genres, vom Animationsfilm bis hin zum Kinofilm. Es ist selbstverständlich mit anderen Kosten verbunden, wenn man ein Festival macht für den Schweizer Film in der Schweiz, als zum Beispiel in Locarno ein internationales Festival mit den internationalen Gästen, die anreisen müssen, anreisen sollten, damit es eben auch ein bisschen in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen wird als zum Beispiel die Solothurner Filmtage.
Also geht es da eigentlich um den Glamour-Faktor in Locarno?
Ich nehme dieses Wort nicht gern in den Mund, weil ich nicht unbedingt ein großer Freund bin. Davon, wenn es sich inhaltlich begründen lässt, absolut, da macht es auch Sinn. Ich denke, da profitiert das Festival, da profitiert das Publikum, da profitieren je nachdem auch die Filme. Aber es als Bedingung zu formulieren, das wäre ziemlich falsch.
Das sagt Ivo Kummer, der neue Filmchef des Bundes. Tausende Touristen fahren jedes Jahr ins Berner Oberland, um sie zu bestaunen und um sie zu erklimmen. Die Jungfrau. Der Berg, der genau heute vor 200 Jahren erstmals bestiegen worden ist, von zwei industriellen Söhnen aus dem Aargau und zwei Walliser Jägern. Jungfrau, das ist ein eher seltsamer Name für einen Viertausender. Wie kam der berühmte Berg zu seinem weiblichen Namen? Darüber wird seit jeher spekuliert, doch oft hat diese Spekulation mit der Wahrheit rein gar nichts zu tun. Toni Koller.
Breit und mächtig erhebt sich die Jungfrau zuhinterst im Lauterbrunnental, dem Bild einer Frau, und spricht der Berg nicht unbedingt. Trotzdem hört man immer wieder, dass die Gestalt des Berges je nach Standort des Betrachters irgendwo weibliche Züge trage und dass die Jungfrau eben deshalb Jungfrau heiße. Eine Erklärung, die Quirinus Reichen vom Historischen Museum in Bern nicht gelten lässt.
Das ist eine Frage der persönlichen Interpretation. Das muss ich jedem Mann überlassen, wie er das sehen will. Historisch betrachtet habe ich keine solchen Hinweise.
Könnte es also sein, dass der Name der Jungfrau vielleicht mit ihrem Nachbarn zusammenhängt, mit dem Mönch, der sich tugendhaft zwischen Eiger und Jungfrau geschoben hat, um weibliche Schönheit vor einem männlich aggressiven Kraftprotz namens Eiger zu schützen?
Fehlanzeige. Mönch, der Bezug ist vermutlich auf Münch. Ein Münch ist ein kastrierter Hengst und kastrierte Hengste wurden auf der Alp am Fuße des Mönchs gezüchtet. Diesen Namen kennt man erst seit dem 19. Jahrhundert.
Die Jungfrau jedoch heißt Jungfrau schon seit dem tiefen Mittelalter. Damit kommt Alpenhistoriker Quirinus Reichen zum einzig wahren und verbürgten Grund, weshalb dem so ist. Mittelalterliche Weiblichkeit spielt dabei durchaus eine Rolle.
Der Name nimmt Bezug darauf, dass die Alpweiden am Fuße der Jungfrau im Besitze des Frauenklosters Interlaken gewesen sind. Und dorthin kommt der Name der Jungfrauenalpen, der Jungfrauenberg. Und effektiv spricht man bis ins 19. Jahrhundert von Jungfrauhorn oder Jungfrauberg.
Die Jungfrau hat also inzwischen eine Geschlechtsumwandlung hinter sich. Wie es scheint, haben die wagemutigen Erstbesteiger im Jahr 1811 noch einen männlichen Gipfel besiegt.
Soweit also die Frühinformationen von heute Morgen. Für die Inhalte verantwortlich ist Erich Wies. Ich bin Christina Scheidegger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.